Ja, heute bin ich mal wieder dran. Genau. Schlag gerne eure Bibeln auf. Wir machen heute weiter mit Matthäus, Kapitel 18, die Verse 1 bis 10. Und ich lese erst einmal vor und dann steigen wir rein. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Anstöße wegen, denn es ist notwendig, dass Anstöße kommen, doch wehe dem Menschen, durch den der Anstoß kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anstoß gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dir dein Auge die Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Genau. Direkt in Vers 1 geht es los, dass die Jünger eine Frage haben an Jesus, und es wird ziemlich schnell klar, dass da zwei unterschiedliche Sichtweisen aufeinander prallen. Die Jünger fragen: Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Jetzt haben wir gerade gesungen: Niemand ist größer als Gott, niemand ist größer als Jesus. Also ist diese Frage erstmal relativ einfach beantwortet. Im Grunde ist Gott der Größte. Aber das ist eigentlich nicht das, was die Jünger fragen wollen. Die Jünger wollen wissen: Wer von uns Menschen, wer von uns Jüngern, wer von uns hier auf der Erde, die dir nachfolgen, die versuchen, deine Freunde, deine Jünger zu sein, wer von uns ist eigentlich der Größte? Wer ist der Tollste? Wer ist der Stärkste? Wer ist der, den du vielleicht am meisten lieb hast? Und was sagt Jesus? Jesus sagt: Naja, also Johannes ist es schon mal nicht. Also er sagt es nicht hier an der Stelle, sondern er hat es ihnen vorher schon gesagt, in Matthäus 11, Vers 11. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Das heißt, wir haben hier im Grunde schon jemanden, der von seinen Leistungen her ein absoluter Superstar ist. Johannes der Täufer, an den, sagt Jesus sogar, an den kommt eigentlich keiner ran. Von dem, was er gemacht hat, von dem, wie er geredet hat, wie er gewirkt hat. Ihr Jünger, ihr kommt gar nicht an Johannes ran. Und trotzdem ist Johannes nicht der Größte im Himmel, sondern der Kleinste im Reich der Himmel ist immer noch größer als Johannes der Täufer. Das heißt, die Frage, die die Jünger gestellt haben, beantwortet Jesus ihnen gar nicht so richtig, sondern er sagt, das ist überhaupt gar nicht der Fokuspunkt, den ihr haben solltet. Jesus sagt jetzt natürlich an der Stelle nicht Johannes der Täufer, sondern Jesus sagt erstmal gar nichts und ruft ein Kind herbei. Das stellt ihr in ihre Mitte. Und dann sagt er: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Also hier auch schon die Ansage an die Jünger: Moment mal, Leute. Das, was ihr hier euch gerade ausgedacht habt, bevor ihr davor diskutiert habt, wer der Größte ist, ich bin toller, weil ich kann das, ich mache das, da müsst ihr erstmal komplett von weg. Ihr müsst umkehren. Das ist das allererste, was Jesus ihnen sagt. Eure Fragestellung ist schon mal komplett Banane, die ist komplett falsch. Sondern, er zeigt auch das Kind, ihr sollt werden wie die Kinder. Und das Wort werden hier, was bedeutet das? Wir sollen werden wie die Kinder. Sollen wir glauben wie die Kinder? Naiv, kindlich? Sollen wir kindisch sein, uns irgendwie falsch verhalten? Oder ich sag mal, nicht so richtig wissen, was wir machen, unmündig sein. Das meint er hier alles nicht. Die Diskussion hatte er davor schon so ein bisschen geführt mit Nikodemus, sondern das Wort werden, das hier verwendet wird, für werden wie die Kinder. Im griechischen Urtext ist das Wort geneste. Das bedeutet eigentlich, du wurdest geboren. Das heißt, es geht um Wiedergeburt. Es geht nicht um wie ein Kind werden, sondern es geht darum, wie ein Kind Gottes geboren zu werden. Und das ist hier was, was er vorher auch schon Nikodemus erzählt hat in Johannes 3. Es geht Jesus hier ganz klar um Wiedergeburt. Er redet im Grunde von uns. Wir, die wir uns anmaßen und sagen, wir sind wiedergeboren in Christus. Darum geht es ihm hier. Und das ist das, was er herausstellt. Es geht nicht darum, was wir tun, was wir Tolles können, sondern es geht darum, dass wir uns selbst erniedrigen und erkennen, Moment mal, ich bin Sünder, ich bin schlecht, ich bin falsch, ich kann im Grunde gar nichts machen ohne Jesus, ohne Gott und das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Ich brauche Vergebung und ich möchte gerne mein Kind, sein Kind sein und mich unter seine Herrschaft stellen. Genau. Und das ist dann auch das, was dann die weiteren Verse folgt. Nämlich, dass Jesus darüber erzählt, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Er sagt nämlich weiter in Vers 5, und wenn jemand ein solches Kind, also ein Kind Gottes aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Das heißt, wir haben ja schon diesen Familienstatus. Wir haben natürlich auch den Heiligen Geist in uns, das heißt rein technisch, wenn ich mit dem Heiligen Geist in mir von jemand aufgenommen würde, nimmt er automatisch den Heiligen Geist mit auf. Aber das bedeutet viel, viel mehr, sondern das bedeutet, er nimmt diese Familie auf. Und Gott als Vater, der mich dann sieht, wie jemand mir was Gutes tut, freut sich natürlich. Wenn ich als Vater sehe, wie jemand meinen Kindern was Gutes tut, freue ich mich natürlich auch. Genau, das finden wir auch an weiteren Stellen in der Bibel, genau diese Stelle, Matthäus 10, Vers 40. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat, sagt Jesus da. Oder auch in Markus 9, Vers 41. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Auch hier im Grunde die Freude Gottes darüber, dass jemand seinen Kindern was Gutes tut, spiegelt sich darin wieder, dass er sie anschließend sogar belohnen wird. Das ist eine der wenigen Sachen, wo man gar kein Christ für sein muss oder, ich sag mal, mit Gott im Grunde gar nichts zu tun haben muss. Aber wenn du einem Christen was Gutes tust, kriegst du dafür schon von Gott einen Lohn, heißt es hier. Aber Jesus spricht auch nicht nur davon, was passiert, wenn jemand einem etwas Gutes tut, sondern er deutet auch an, was mit denen passiert, die genau das Gegenteil tun. Nämlich, die einem Kind Gottes nichts Gutes tun, sondern ihn eben zu Fall bringen, wie es in Vers 6 und Vers 7 heißt. Wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Anstöße wegen, denn es ist notwendig, dass Anstöße kommen, doch wehe dem Menschen, durch den der Anstoß kommt. Genau, also Anstoß an dieser Stelle, das griechische Skandalon, wir kennen das Wort Skandal, das daher kommt, kann Ärgernis, Anstoß, Fallstrick oder Verführung bedeuten. Luther übersetzt es dann an der Stelle mit Verführung. Das heißt, wer ein Kind Gottes verführt, es ärgert, es zu Fall bringt, für den ist es besser, er hätte einen Mühlstamm in den Hals und würde ins Meer geschmissen werden. Jetzt finde ich das Meer nicht unbedingt klasse, grundsätzlich nicht. Ich habe das mal so ein bisschen durchgerechnet, was das bedeutet. So ein Mühlstein der damaligen Zeit, der wog so zwischen 1 bis 2 Tonnen. Man unterscheidet zwischen Mühlstein und Mahlstein. Mahlstein ist das, was so die Hausfrau zu Hause hatte, so ein großer Stein, mit der sie dann das Mehl fein mahlen konnte. Ungefähr 200 vor Christus entstanden dann größere Mühlsteine, die von Eseln im Kreis bewegt wurden. Das war so der letzte Schrei der Technik damals. Und so ein Mühlstein, der wog eben bis 1 bis 2 Tonnen. Besteht bis heute noch aus festem Sandstein. Der hat so eine Dichte von 2,6, 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter. Ein gängiger Mühlstein der damaligen Zeit hatte einen Durchmesser von 135 cm und eine Dicke von 30 cm. Was dann eine, wenn ich das ins Wasser schmeiße, eine Kraft nach unten gerichtet von ungefähr 11.000 Newton erreicht. Jetzt haben wir natürlich noch eine Auftriebskraft im Meerwasser, salzig, das heißt, die Auftriebskraft ist etwas höher. Das heißt, Meerwasser hat eine Auftriebskraft von etwa 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Also wirkt dem eine Kraft von 4.212,6 Newton dem entgegen. Es ergibt sich eine totale Gesamtkraft von unten, die einen nach unten zieht, von 6.738 Newton. Und da hängst du jetzt dran. Dagegen machst du erstmal nicht so viel. Wenn wir jetzt sagen, okay, du bist ein durchtrainierter Muskelmann von ungefähr 100 Kilo, dann kannst du, zumindest das, was Google sagt, deinen maximalen Auftrieb von 1.000 Newton erzeugen. Also wenn du dich richtig anstrengst. Das heißt, es sind keine 6.700, nur noch 5.738 Newton, die dich nach unten ziehen. Jetzt die Frage, wie lange kannst du in so einer Situation die Luft anhalten? So, Durchschnitt in Ruhe sind 90 Sekunden. Schaffen wir natürlich nicht, weil wir versuchen erstmal gegen den Mühlstein anzustrampeln und wir haben auch so ein bisschen Stress an der Stelle. Das heißt, ich würde sagen, ungefähr schätzen so 30 Sekunden, vielleicht ein bisschen weniger, bevor dann die Panik und das Adrenalin den Sauerstoff aufgebraucht haben. Das Mittelmeer vor der Küste Israels, das ist ja höchstwahrscheinlich das, worauf Jesus sich hier bezieht, weil er spricht mit seinen Jüngern. Ein anderes Meer kannten die Jünger zumindest zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Hat direkt vor der Küste eine Tiefe von 1.500 bis 1.700 Metern. Licht, zum Vergleich, Licht reicht ungefähr nur 1.000 Meter runter. Und den Grund des Meeres haben wir nach ungefähr 23 Sekunden erreicht. Das heißt, wenn wir viel Glück haben, kriegen wir noch mit, wie wir unten aufsetzen. Natürlich haben wir noch so Sachen wie Druck, der Druck, der ja stark zunimmt, der uns dann vorher wahrscheinlich bewusstlos macht oder Schlimmeres. Das Gruseligste an dieser Vorstellung ist eigentlich, dass wir diesen Mühlstein nicht an den Füßen gebunden haben und so nach unten gezogen werden, sondern dass der um unseren Hals hängt. Das heißt, wir gehen Kopf voran nach unten. Und das Letzte, was wir dann sehen, bevor es dann vorbei ist, ist nicht, wie das Licht von oben immer weniger wird, sondern wie wir gucken nach unten, wir sehen, wie die Dunkelheit auf uns zukommt und dann ist Ende. Das ist also immer noch besser im Vergleich als das, was Gott mit einem Menschen vorhat, der seine Kinder anpackt. Ich finde, das ist ein relativ hartes Bild eigentlich. Und deswegen kann man auch verstehen, wenn er weiterspricht, dann ab den Versen 8, wie wichtig ihm das ist, dass wir eben selber kein Anstoß sind, uns selber. Wenn wir dann weiterlesen, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Also erstmal, um das Vergleich mit dem Ertrinkenden jetzt zu sehen, ich würde mir lieber einen Arm abschneiden, als mich mit dem Mühlstein ins Meer schmeißen lassen. Logisch, weil dann habe ich zwar einen Arm weniger, aber irgendwie kriege ich das schon rum. Ähnliches für ein Auge etc. Aber es geht hier weniger darum, dass wir uns wirklich Sachen abschneiden, sondern es ist das Bild, dass wir uns wirklich konsequent von den Sachen, die uns ein Anstoß sind, von den Sachen, die uns zur Sünde verleiten, trennen. Selbst wenn es Sachen sind, die uns wichtig sind, wie ein Auge oder wie eine Hand oder ein Fuß. Wenn ich mir eine Hand abschneide, ist die Frage, hilft mir das, mich vor Sünde zu schützen? Als Beispiel, ich bin zornig und schnell wütend und Michael geht mir ständig auf den Keks, also baller ich ihm eine rein. Okay, schneide ich mir den Arm ab. Gut, habe ich noch den anderen. Also mit dem anderen stehe ich da ohne Arme, er ärgert mich immer noch, also trete ich zu. Dann stehe ich irgendwann da ohne Arme, ohne Beine, aber auf den Keks geht er mir immer noch und in meinem Herzen habe ich Groll gegen ihn. Oder mein Nachbar hat ein neues tolles Auto oder irgendwo gehen hübsche Frauen vorbei und ich gucke denen hinterher und ich habe so richtig in meinem Kopf so Gedanken. Okay, also Augen raus. Den Motor vom Auto von meinem Nachbarn, den kann ich immer noch aufheulen hören. Ah, okay, Ohren auch weg. So. Irgendwann stehe ich dann da, ohne Augen, ohne Ohren, ohne Arme, ohne Beine und liege da noch und bin immer noch am Sündigen. Die Bibel lehrt uns, dass die Sünde nicht von außen kommt, sondern die kommt von innen, von unserem Herzen. Matthäus 15, Vers 18. Was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Also muss ich eigentlich mein Herz rausschneiden. Das kann ich aber nicht, weil bis ich bei meinem Herz angekommen bin, bin ich sowieso tot. Und es ist auch hier als geistlich zu sehen. Für ein neues Herz brauche ich Gott. Der erneuert mein Herz, schenkt mir einen neuen Geist. Das ist etwas, was er uns zugesagt hat. Und das steht bereits auch schon im Alten Testament. Hesekiel 36, Vers 26. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr tut, in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Also Gott gibt uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Gott macht, dass wir nach seinen Geboten leben. Sagt er hier, nicht ich muss mich nach seinen Geboten richten. Gott sorgt dafür, wenn ich mich von ihm verändern lasse, sorgt Gott dafür, dass ich mich an seine Geboten halte. Wir selber können gar nichts machen, ähnlich wie mit dem Mühlstein um unseren Hals. Wir können versuchen, dagegen anzukämpfen, aber wir werden gnadenlos runtergezogen. Wir können unser eigenes Herz nicht verändern. Wir können es versuchen, es ändert nicht viel. Wir müssen uns darauf verlassen, dass Gott unser Herz ändert. Wir können seine Kinder sein und das annehmen, dass er uns liebt, dass er für uns stirbt und dass er unsere Herzen verändert. Hebräer 10, Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde, nach jenen Tagen spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Also auch hier die Zusage, Gott verändert uns. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns zu verändern, wir können es nicht, wir können nur warten, dass Gott uns verändert. Und dann Vers 10 zum Ende noch. Seht zu, dass ihr nicht diese Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Auch hier wird nochmal diese kurze Verbindung zu Gott deutlich, wenn wir seine Kinder sind. Haben wir einen direkten Draht nach oben zu unserem Papa. Und er hört uns zu, wenn wir mit ihm reden. Wenn wir Nöte haben, wenn wir Ängste haben. Aber auch, wenn uns Sachen freuen, wenn uns Leute Gutes tun. Gott kriegt es direkt mit. Das heißt, egal was wir machen, ob wir versuchen, Gutes zu tun, schaffen wir nicht. Ist egal, ist irrelevant. Ob wir uns Körperteile abschneiden, weil wir nicht mehr sündigen wollen, können wir auch nicht. Im Grunde sind wir komplett Gott ausgeliefert, dass er uns verändert und dass er das Beste für uns will als unser Vater. Amen.